der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und
Matthias Lohmann.
Vor ein paar Wochen fand in München der Marsch für das Leben statt. Eine Demo, bei der gut 2000 Männer und Frauen für den Schutz von ungeborenen Kindern und gegen aktive Sterbehilfe demonstrierten. Ich habe mir gedacht, das ist ein guter Anlass, um hier im Podcast mal über das Thema Lebensschutz zu sprechen. Und zwar ganz besonders den Lebensschutz am Anfang und am Ende des Lebens. Und Matthias, Lebensschutz ist ja ein sehr politisches Thema. Da gibt es Gesetze, was geht und was nicht geht, sowohl bezüglich Abtreibung als auch in Bezug auf Sterbehilfe. Wir haben, glaube ich, beide schon manches Mal beklagt, dass viele Kirchen und Gemeinden zu politisch sind. Gilt es auch für dieses Thema? Sollten wir uns als Pastoren oder Gemeinden positionieren oder das doch lieber anderen überlassen?
Nun, es gibt Themen, die nach biblischer Bewertung rufen. Und da sollten wir uns als Christen auf jeden Fall auch in den politischen Diskurs einbringen. Von daher möchte ich nie so verstanden werden, als dass wir Christen uns aus aller politischer Diskussion raushalten müssen. Überhaupt nicht. Es gibt Themen, die verlangen es von uns, Positionen zu beziehen. Nur darf das eben nicht zu unserer Kernbotschaft werden, denn unsere Kernbotschaft ist und bleibt das Evangelium. Also von daher, das Problem ist nie, wenn Kirchen oder Christen sich politisch engagieren, in den Diskurs einsteigen, sondern wenn das ihre eine oder zentrale Botschaft wird.
Wie ist es denn dann um den Lebensschutz im Jahr 2022 in Deutschland bestellt? Ohne da jetzt zu sehr in die juristischen Details zu gehen, wie schätzt du die Lage ein?
Ja, unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine von einer Zeitenwende gesprochen. Und ich befürchte, dass wir auch in diesen Fragen mit der neuen Bundesregierung vor einer Zeitenwende stehen. Wir haben in den letzten Jahren unter Bundeskanzlerin Merkel, von der man halten kann, was man will, doch festgestellt, dass in bestimmten Gesetzen weiter festgehalten wurde an, sagen wir, eher konservativeren Positionen. So war Abtreibung bisher und ist bisher Abtreibung in Deutschland nicht erlaubt. Es ist nicht legal. Es wird in bestimmten Situationen nicht strafverfolgt und deswegen denken viele, es wäre legal, aber es ist es nicht nach der aktuellen Gesetzgebung. Nun, die Bundesregierung, die neue Bundesregierung ist angetreten mit dem klaren Ziel, das zu ändern. Auch Werbung für Abtreibung ist inzwischen schon erlaubt. Auch das war bisher nicht erlaubt. Das heißt, wir sehen hier wirklich eine Änderung und es gibt Forderungen auch innerhalb der Bundesregierung, eines der liberalsten Abtreibungsgesetze weltweit in Deutschland zu etablieren. Das heißt, wir kommen von einem doch für die westliche Welt erstaunlich konservativen Gesetz und innerhalb von vielleicht einer Legislaturperiode zu einem der liberalsten Gesetze. Das halte ich für dramatisch. Das halte ich für eine Zeitenwende in der Frage des Schutzes von ungeborenem Leben. Ich fand die bisherige Regel biblisch schon falsch, eindeutig sündig, denn eine Abtreibung überhaupt grundsätzlich nicht strafzuverfolgen heißt, dass wir die Tötung von ungeborenem Leben irgendwo doch akzeptieren. Und das halte ich schon für problematisch. Aber jetzt zu sagen, also bis zur Geburt hin eventuell eine Abtreibung zu erlauben, das ist ein Skandal und das ist noch mal viel schlimmer. Ja, von daher hoffe ich, dass es nicht so kommen wird, aber so schätze ich die Situation im Jahr 2022 ein. Im Hinblick auf die Sterbehilfe gibt es, soweit ich weiß, noch keine ganz eindeutige Linie in der neuen Bundesregierung. Auch da befürchte ich, dass es eher in Richtung von Öffnung geht und auch da leichter wird, selber über Leben und Tod zu entscheiden, auch im Alter.
In den letzten Jahren, da gab es Jahr für Jahr über 100.000 Abtreibungen allein in Deutschland. Das ist auch spannend, diese Zahl vor dem Hintergrund, dass es eben gar nicht erlaubt ist, aber eben nicht unter Strafe gestellt wird. 100.000 Abtreibungen jedes Jahr. Abtreibungsbefürworter, die argumentieren, my body, my choice, also mein Körper, meine Entscheidung. Jede Frau soll sich frei fühlen, selbst zu entscheiden, ob sie ein Kind austragen will oder nicht. Mittlerweile werden die Stimmen lauter, dass Abtreibung ein Menschenrecht sei. Wir sind uns einig, dass das verheerend ist, aber was genau ist denn so problematisch daran?
Ja, keiner fragt die Kinder, die ungeborenen Kinder. It's their body. And someone else's choice? No way. Also allein dieser Spruch zeigt schon, wie absurd dieses Denken ist. Da wird so getan, als wenn die Mutter das Recht hat, für ihr Kind zu entscheiden über Leben und Tod. Wenn eine Mutter das nach der Geburt tut, wird jeder sagen, das ist grausam. Dann gibt es einen Aufschrei, wie kann eine Mutter ihr, weiß ich nicht, zweijähriges Kind töten? Brutal, grausam, das ist ein Fall für harte Strafverfolgung.
Geht ja schon viel früher los, wenn man Babys, die kurz nach der Geburt in Mülleimer geworfen wurden, findet, dann ist das eine ganz, ganz schlimme Nachricht.
Natürlich.
Zu Recht.
Genau. Aber dann zu sagen, aber das gleiche Baby vor der Geburt zu töten oder Mülleimer zu werfen, ja, das ist ein Menschenrecht. Also das ist krank, so zu denken. Aber unsere Gesellschaft hat sich daran gewöhnt. Das wird ja in den Schulen heute schon so gelehrt. Und das heißt, schon junge Mädchen denken in diese Richtung. Und dabei wird eben völlig verkannt, dass Leben eben tatsächlich schon begonnen hat. Das sieht man ja, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, wie eben nach der Vereinigung von Samen und Eizelle Leben entsteht und sich selbst entwickelt, noch nicht unabhängig von der Mutter, aber doch auch eigenständig in gewisser Weise. Und da müssen wir anerkennen, das ist letztendlich der Weg, wie Gott neues Leben schafft. Dafür hat er Mann und Frau geschaffen, er hat sie so geschaffen, wie sie sind, damit durch sie neues Leben entstehen kann. Und wir meinen jetzt, was der Schöpfer geschaffen hat, selbst nehmen zu können und töten zu können. So, und da bin ich schockiert, dass wir über dieses Thema so reden, als wäre das ein Menschenrecht oder als wäre das eine reine Entscheidung der Mutter. In Zeiten von so viel Gleichberechtigung frage ich mich auch manchmal, wer fragt eigentlich die Väter, ob die dafür sind, dass ihre Kinder getötet werden im Mutterleib? Und nochmal, keiner fragt die Kinder. Klar, die kann man auch noch nicht fragen, aber das heißt ja nicht, dass die nicht ein Menschenrecht haben. Also von daher kann ich nur sagen, eigentlich, ich hoffe, die Sache ist völlig klar. Und wie absurd da argumentiert wird, wird ja dann auch deutlich, wenn ich gehört habe, wie Renate Künast von den Grünen vor, weiß nicht, gut anderthalb Jahren oder so, mal auf Twitter gepostet hat über das Kükenschreddern, also wie schlimm das ist und dass hier das schon ungeschlüpfte Küken im Ei schon Schmerz empfinden und deswegen sollte man das dringend verbieten und gleichzeitig fordert die Abtreibung bis zur Geburt. Ja, aber das Kind im Mutterleib empfindet auch Schmerz und mal ganz davon abgesehen, ob das Kind etwas empfindet, wir fuschen hier Gott ins Handwerk. Oh, Gnade uns Gott.
Eine ganz wichtige Frage ist ja bei dem Thema für die Politiker und unsere Gesellschaft, wann fängt denn das Leben überhaupt an? Und auch du hast es gerade angesprochen, so das Thema, wann spürt eigentlich das Kind was? Auch wenn das ein schlechtes Argument ist, als ginge es da jetzt nur um den Schmerz, den das Kind dabei empfindet. Aber wann entsteht eigentlich der Mensch? Ist es schon bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle? Ist das, wenn das Herz schlägt? Einige wenige, die sind ganz radikal und meinen, das ist erst soweit, wenn das Kind dann auf der Welt ist. Gibt uns die Bibel irgendeinen Hinweis oder gibt es andere Kriterien, die da weiterhelfen können, das zu klären?
Also die biologischen Fragen überlasse ich den Biologen, aber von theologischer Sicht her können wir sagen, dass sowohl in Lukas 1, ja die Rede davon ist, dass schon im Mutterleib Johannes der Täufer sich freut, als Jesus im Mutterleib in seine Nähe kommt. Also hier sind zwei Ungeborene und der eine ist offensichtlich 3 Monate jünger als der andere im Mutterleib, also wie weit sie auch immer waren in der Schwangerschaft. Wir können davon ausgehen, Maria war wahrscheinlich noch sehr früh in der Schwangerschaft und Elisabeth war 3 Monate weiter. Und es wird berichtet, wie das eine Kind im Mutterleib sich freut über das andere Kind im Mutterleib. Wie wir uns das vorstellen müssen, weiß ich zwar nicht genau, aber klar ist hier, das ist eine ganz klare Botschaft, hier ist Leben. Jesaja 51 spricht in ähnlicher Weise davon. Von daher, glaube ich, können wir erst einmal rein theologisch feststellen, dass die Zeugung ein freier Akt ist. Danach ist jeder Eingriff nicht erlaubt. Wir sehen das auch im Alten Testament, dass wenn eine Schwangere zu Schaden kommt und das Kind in ihr stirbt, dann ist das etwas, was von Gottes Wort her Gericht und Strafe bedarf. Das heißt ganz klar, Gott setzt sich ein für den Schutz von ungeborenem Leben. So, und ich glaube, wir haben nicht das Recht zu sagen, ja, das ist dann aber erst später so. Also ich würde tatsächlich so weit gehen, dass selbst die Pille danach ein Eingriff ist in das, was Gott schon geschenkt hat, nämlich die Befruchtung einer Eizelle. Und wie gesagt, ich will das hier gar nicht biologisch aufziehen, aber ich glaube, rein theologisch müssen wir anerkennen, sobald es zu einer Empfängnis gekommen ist, spätestens dann müssen wir davon reden, hier ist Leben im Mutterleib.
Und wenn ich dann biologisch werden darf, auch wenn ich nicht Biologie studiert habe, aber was ich so allein im Schulunterricht gelernt habe, also da konnte mir die Biolehrerin auch keinen anderen Zeitpunkt nennen, wann das Leben denn, dieses neue Leben entstehen soll. Denn das ist, da wird was in Gang gesetzt und da jetzt irgendwo in irgendeiner Woche dann zu sagen, jetzt ist es ein Mensch, das ist absurd, das würde, glaube ich, ein Biologe auch nicht tun.
Ja, man hört manchmal so Argumente, dass die Befruchtung oder die Einnistung oder wo genau, und da sage ich glaube nicht, dass uns das zusteht. Das ist ein Prozess und dass dieser Prozess auch von Gott her abgebrochen werden kann, sodass es nicht zur Weiterentwicklung und dann zur Geburt eines Kindes kommt. Das ist uns klar. Wir wissen, dass auch Fehlgeburten oft vorkommen, viel häufiger, als das thematisiert wird. Ich denke, das ist ein ganz anderes Thema von auch seelsorgerlicher Bedeutung, wo ich jedem Mut machen würde, der das vielleicht selber auch durchleidet, darüber ins Gespräch zu kommen mit anderen. Gerne auch mit mir. Ich habe da leider auch persönliche Erfahrungen, worüber ich dann im persönlichen Gespräch gerne auch weiter reden kann. Aber das wiederum ist für mich eine Haarspalterei zu sagen, wo genau beginnt das. Ich würde sagen, in dem Moment, wo Samenzelle und Eizelle zusammenkommen und verschmelzen, ist etwas in Gang gesetzt, was in den allermeisten Fällen nachher zur Geburt eines Kindes führt. Und deswegen da einzugreifen und das zu unterbrechen, halte ich für einen Gewaltakt an dem Kind, das dort gezeugt wurde, und deshalb für etwas, was aus Gottes Sicht Tötung ist und deswegen böse und unter Gericht und Strafe steht.
Jetzt wäre es sicher nicht gerecht zu sagen, dass immer leichtfertig abgetrieben wird. Manchmal geht einer Abtreibung ein großer Kampf voraus und viele Frauen ringen wahrscheinlich schon mit der Frage, ob sie das wirklich tun sollen. Gibt es Nöte, wie zum Beispiel eine Vergewaltigung oder die Sorge, dass das Kind schwer behindert zur Welt kommt, die eine Abtreibung dann doch rechtfertigen könnten?
Ich gehe mal davon aus, dass es sich keine Frau leicht macht, einfach abzutreiben. Da gibt es immer Gründe und sicher oft auch sehr schwerwiegende Gründe. Gleichzeitig denke ich auch, dass unser Gewissen heute schon relativ betäubt ist bei dem Thema, sodass es doch immer leichter wird, das auch zu tun. Aber klar muss sein, ein Kind kann nie etwas für die Umstände. Eine Vergewaltigung ist ein grausamer, brutaler Akt, der strafverfolgt gehört. Wir sollten alles tun, dass es nicht passiert. Wir sollten das also als eine ganz schlimme Sünde ganz klar anerkennen. Aber in dem Moment, wo durch eine Vergewaltigung ein Kind gezeugt wurde, ist hier ein Kind entstanden. Und wer hat das Recht, diesem Kind zu sagen, du darfst jetzt nicht leben, weil hier vorher eine Sünde geschehen ist? Das hieße, auf eine Sünde eine weitere Sünde draufzupacken. Das ist nicht die Lösung. Das ist nie die Lösung. Ich hoffe, das wissen wir. Das heißt, da braucht es andere Formen von Hilfe. Da braucht es Seelsorge, da braucht es vielleicht praktische Hilfe, aber da braucht es keine Abtreibung. Und das gilt natürlich auch für eine Behinderung. Wenn ein Kind im Mutterleib als behindert sich zeigt, wer hat das Recht, dann zu sagen, jetzt ist das Kind behindert, jetzt treiben wir es ab. Wäre es nicht behindert gewesen, hätten wir es mit Freunden empfangen. Ja, und was machst du, wenn dein Kind mit 5 einen Unfall hat und danach behindert ist? Willst du es töten? Natürlich nicht. Du wirst es trotzdem lieben. Und ja, das ist eine große Belastung. Und auch da sind wir gerade im christlichen Kreisen dann gefordert, als Geschwister einander zu helfen und solchen Familien zu helfen, ihnen zur Seite zu stehen, sie zu ermutigen, ihnen vielleicht auch finanziell zu helfen. Auch der Staat bietet Hilfen an. Das heißt, wir sollten alles tun, um in einer solchen Situation einfach auch Unterstützung zukommen zu lassen. Aber wer hat das Recht zu entscheiden, dieses Leben ist nicht wert, geboren zu werden? Das ist eine Selektion, von der wir wissen, dass es sowas schon einmal gegeben hat in unserer Geschichte und wo wir uns alle einig sind, das darf nie wieder geschehen. Und dann sollten wir auch den Anfängen wehren und das auch in keinster Weise legitimieren.
Ja, an dem Punkt wird es dann auch, finde ich, wirklich sehr scheinheilig, denn wir sind sehr stolz darauf, dass wir diese Zeiten Drittes Reich hinter uns gelassen haben. Aber wenn ich mal allein drüber nachdenke, wie viele Kinder mit Down-Syndrom heute abgetrieben werden, ich greife es jetzt aus der Luft, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es stimmt, dass 90% der Kinder mit Down-Syndrom nicht geboren werden, weil sie vorher abgetrieben werden. Und das Down-Syndrom ist ja noch eine vergleichsweise harmlose Behinderung, hat natürlich auch viele Einschränkungen zur Folge und auch Einschränkungen für die Familie, ganz klar. Aber da wird abgetrieben.
Und dazu wird auch stark geraten. Bei uns war es so, dass unsere erste Tochter in der Schwangerschaft bekam meine Frau eine Information, dass Verdacht darauf besteht, dass sie Down-Syndrom haben könnte. Und sie haben meiner Frau sehr geraten, abzutreiben. Anna-Maria ist ein gesundes, fröhliches Kind, die den Herrn liebt und ihm dient. Und inzwischen ist sie schon gar nicht mehr so sehr Kind, schon eine junge Frau. Aber wie viele Kinder werden abgetrieben, weil der Verdacht auf eine Behinderung besteht? Für uns war klar, das ist uns völlig, es ist nicht, egal ist vielleicht das falsche Wort, aber für unsere Entscheidung, dass unser Kind leben wird, spielt es keine Rolle, ob es Down-Syndrom hat oder nicht. Wir werden dieses Kind lieben und wir werden es haben und großziehen und uns in das Kind investieren und was auch immer das dann bedeutet. Das war für uns ganz klar. Nun sind wir natürlich dankbar, dass Anna-Maria gesund zur Welt gekommen ist, aber wir hätten sie genauso geliebt mit Down-Syndrom.
Wir müssen auch darüber sprechen, wie man betroffenen Frauen helfen kann, denn eine Abtreibung aus einer tiefen christlichen Überzeugung abzulehnen, das ist ja das eine. Auf der anderen Seite fordert die Nächstenliebe sicher auch, Frauen zu unterstützen, die wirklich in Not sind und keinen anderen Ausweg sehen, als abzutreiben. Oft spielen ja auch die Väter eine sehr unrühmliche Rolle, weil sie das Kind nicht haben wollen und Druck ausüben. Was gibt's für Hilfsangebote für Frauen? Und was kann jemand tun, der Frauen in ihrer Not unterstützen will?
Zum einen gibt es Organisationen wie 1000 Plus. 1000 Plus war schon häufiger hier in der Gemeinde, hat ihre Arbeit vorgestellt. Wir haben gesammelt und gespendet für diese Arbeit. Ich denke, es ist eine sehr wertvolle Arbeit, wo Beratungsangebote gegeben werden für Frauen in schwierigen Situationen, die über Abtreibung nachdenken. Profemina tut, glaube ich, Ähnliches. Also von daher gibt es solche Organisationen, eben teilweise auch mit christlichem Hintergrund, wie bei diesen beiden Organisationen, die zu unterstützen, auch davon zu wissen, von dieser Arbeit zu wissen, sodass wir gegebenenfalls auch Menschen auf diese Organisation verweisen können. Ich glaube, das ist wichtig. Zum anderen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir in der Gemeinde seelsorgerlich zur Seite stehen, dass wir auch eine Atmosphäre haben der Offenheit, wo auch darüber gesprochen werden kann. Ich bin außerehelich schwanger geworden, was nun? Gerade in christlichen Gemeinden kann ja auch ein besonderer Druck entstehen, weil es in der Gemeinde noch viel weniger akzeptiert wird als allgemein gesellschaftlich, wenn ich außerehelich schwanger bin. So, und da kann es auch sein, dass man dann die Sünde verstecken will, auch durch eine Abtreibung. Und ich glaube, da brauchen wir eine Atmosphäre der Gnade, wo Menschen klar ist, Gott hasst die Sünde, aber er ist ein gnädiger Gott, der Sündern gerne vergibt und sie liebt. Wenn sie zu ihm kommen, finden sie Vergebung. Und das ist die Atmosphäre, die wir haben wollen. Also eine Atmosphäre geprägt von der Gnade Gottes, geprägt von der Offenheit, dass wir einander auch nicht vorspielen, alle Heilige zu sein, sondern auch anzuerkennen, wir alle haben auch unsere Sünden. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir inzwischen eigentlich in jedem Gottesdienst ein Sündenbekenntnisgebet haben, um einfach immer wieder auch zum Ausdruck zu bringen, wenn ich hier in der Gemeinde sitze und weiß um die Last meiner Sünde, von vorne zu hören, ja, und das haben wir alle und wir brauchen alle Vergebung, dann habe ich eine Atmosphäre, wo ich auch mit solchen Dingen eher kommen kann. Aber auch grundsätzlich Seelsorge für Frauen in Not. Und dann brauchst du natürlich manchmal auch ganz praktische Hilfe, da wo Kinder dann geboren werden, in schwierige Situationen hinein, dass wir da sind. Und als Christen können wir dann natürlich auch nochmal außerhalb der Gemeinde, auch in unserer Nachbarschaft, im Freundes- und Bekanntenkreis, in besonderer Weise auch die Liebe und die Barmherzigkeit unseres Herrn widerspiegeln, indem wir uns auch da in besonderer Weise engagieren und jungen Müttern, die vielleicht auch aus einer Konfliktschwangerschaftssituation kommen und sich dann für das Leben entschieden haben, sie auch darin zu unterstützen. Das wären vielleicht einige praktische Wege.
Wie gehen wir denn als Christen mit radikalen Abtreibungsbefürwortern um? Ich war mal in Berlin auf dem Marsch für das Leben und habe das dort auch erlebt, wie ja, radikal die wirklich auftreten, dann auch so Parolen rufen wie »Hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben« und bis hin zu Farbbeutelanschlägen auf Demonstrationsteilnehmer, oder in München haben wir das ja auch erlebt, auf die 1000-plus-Beratungsstelle, die schon mehrfach da solche Anschläge erlebt hat. Wie sollen wir uns da als Christen positionieren? Wie gehen wir damit um, mit diesen radikalen Anfeindungen?
Also in gewisser Weise, glaube ich, sind wir aufgefordert, erstmal die andere Wange hinzuhalten und sowas auch auszuhalten und anzuerkennen, diese Menschen sind geistlich blind. Sie haben unbekehrte Herzen und es hilft nichts, mit ihnen jetzt zu streiten. Die brauchen nicht Streit. Sie brauchen sicher auch gute Argumente, die ihnen helfen, sich selbst zu hinterfragen. Aber vor allem brauchen sie das Evangelium. Wir sollten ihnen das Evangelium bringen, wo immer wir können. Und das beginnt damit, dass wir auch solchen Menschen in der Liebe des Herrn Jesus Christus begegnen. Vielleicht mal aus der Emotion versuchen rauszukommen und sagen, warum ist dir das so wichtig? Was genau treibt dich da an? Einfach Dinge zu hinterfragen, ihnen Raum zu geben, auch ihre eigenen Positionen zu reflektieren, dadurch, dass wir Fragen stellen. Und dann zu schauen, wo und wann gibt es die Möglichkeit, auch selber mal etwas dazu zu sagen. Normalerweise ist das nicht der erste Moment, das ist meine Erfahrung, da kommst du überhaupt nicht weiter. Aber wenn du erstmal deeskalierend gewirkt hast und gesagt hast, okay, ich höre euch, könnt ihr mir mal helfen zu verstehen, was eure Situation ist, hast du selber schon mal abgetrieben, hast du persönliche Erfahrungen damit gemacht, was steckt dahinter, warum ist dir das Thema so wichtig, wo siehst du da die Nöte, wo hast du vielleicht auch ganz negativ Dinge mit Christen erlebt und dann erstmal ins Gespräch zu kommen. Mit manchen wird das nicht klappen, da müssen wir weiterziehen, mit anderen wird es möglich sein. Und dann habe ich immer mal wieder auch die Erfahrung gemacht, wenn ich sage, wäre es okay für dich, wenn ich dir mal sage, warum ich das doch ein bisschen anders sehe. Und oft werden in einem Gespräch, wenn ein bisschen eine Gesprächsbasis entstanden ist, Leute auch offener, dass man dann auch mal reden kann. Und wenn Gott Gnade schenkt, kann er dann sowas auch gebrauchen. Also von daher, ich glaube, die Menschen, die so aggressiv unterwegs sind, auch denen wollen wir letztendlich in Barmherzigkeit begegnen und anerkennen. Ja, die haben unbekehrte Herzen. Ich kann von ihnen vielleicht auch gar nicht erwarten, dass sie mit einem biblischen Mindset an die Sache herangehen. Und trotzdem kann ich ihnen natürlich auch aufzeigen, wo ihre Argumente auch rein selbst ohne Bibel nicht unbedingt sinnvoll sind. Von daher gute Argumente in freundlichem Ton vorgetragen, können durchaus auch sehr hilfreich sein.
Lass uns mal noch auf das Ende des Lebens schauen. Auch da gibt es, wie ich finde, besorgniserregende Entwicklungen, Diskussionen in der Politik, ob man da nicht die Dinge einfacher machen sollte. Auch Umfragen in der Gesellschaft, wo viele sagen, also wenn jemand alt ist und keine Lust mehr hat zu leben, dann soll er sich doch töten dürfen und die Ärzte sollten ihm bitte dabei auch helfen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Formen der Sterbehilfe. Ich kann jemand wirklich eine Giftspritze geben, ich kann aber zum Beispiel auch ein Beatmungsgerät abschalten, wenn da keine Hoffnung mehr besteht, dass es nochmal besser wird. Wäre Letzteres aus deiner Sicht legitim, so eine Beatmungsmaschine abzustellen?
Ja, auch da kommt es natürlich immer auf die Situation an. Ich glaube, dass es schon Punkte geben kann, wo das Abstellen von Geräten legitim ist. Denn tatsächlich haben wir manchmal auch fast ein Kult ums Leben, wo wir sagen, also wir können einen Menschen nicht sterben lassen. Und wir müssen anerkennen, dass der Tod gehört zum Leben. Wir können den Tod manchmal noch herauszögern, aber wir können ihn letztendlich nicht verhindern. Und natürlich darf man dann die Frage stellen, wenn ein Mensch eigentlich ohne äußere Hilfe nicht lebensfähig ist, wie lange muss ich ihn künstlich am Leben erhalten? Wie lange sollte ich ihn künstlich am Leben erhalten? Wenn es eine vorübergehende Situation ist, dann würde ich sagen, das ist die allgemeine Gnade Gottes, dass wir Möglichkeiten haben, jemanden, der jetzt sterben würde, aber wenn wir ihn eine Zeit lang mit medizinischem Gerät, mit Beatmung oder was auch immer, das Leben verlängern, dann wird er wieder auf die Füße kommen. Und ich glaube, das haben wir gerade während der Covid-Phase viel erlebt, dass Menschen an Beatmungsgeräten waren und viele davon sind ja auch nicht gestorben, sondern leben wieder, wären aber ohne Beatmungsgerät gestorben. So, das abzustellen, halte ich für hochgradig problematisch. Andererseits weiß ich von Fällen, wo Leute schon lange im Prinzip nicht mehr ohne Maschinen leben könnten und eigentlich nach aller medizinischer Erkenntnis klar ist, dieser Mensch ist nicht mehr lebensfähig und wird auch nicht wieder leben können. Und dann denke ich, natürlich ist es legitim, dann auch Geräte abzustellen. Also von daher, das ist eine Abwägung. Das ist eine ganz schwere Entscheidung. Von daher bin ich dankbar, auch wir haben kritisch über Politik gesprochen, ich bin dankbar, dass wir inzwischen auch Vorsorgevollmachten haben, wo man auch diese Dinge regeln kann. Das ist eine große Last für Angehörige, hier Entscheidungen zu treffen. Und da bin ich froh und dankbar, wenn dann die Menschen für sich selbst schon mal kommunizieren, was möchte ich in einem solchen Fall, wie soll dann damit umgegangen werden? Wie gesagt, ich glaube, da gibt es Punkte, wo ich schon sagen würde, es ist legitim, auch mal ein Gerät abzustellen, ja.
Und um solche Vollmachten kann man sich auch schon kümmern, bevor man 80 Jahre und älter ist. Das gibt's ja, da gibt es ja verschiedene Vorlagen, auch eben von der Bundesregierung sogar zur Verfügung gestellt, wo man sich mal mit diesen Fragen beschäftigen kann. Was wäre denn eigentlich, wenn ich einen schweren Unfall habe? Wie lange möchte ich denn dann am Leben erhalten werden, auch mit Maschinen und so weiter? Da stellt sich dann aber die Frage, wann ist es in Ordnung, jemand beim Sterben zu helfen? Wo können wir als Christen nicht mitgehen? Wo verläuft die Grenze? Was würdest du da sagen?
Ja, ich glaube, jede Form von aktiver Sterbehilfe ist falsch, weil wir dann eingreifen, um den Tod herbeizuführen. Das ist Gottes Werk. Ich glaube, den Tod nicht aufzuhalten, indem wir irgendwann keine Gerätschaften mehr gebrauchen, das ist was ganz anderes, als aktiv einzugreifen und jemandem aktiv zu helfen. Da sehe ich eine ganz klare Grenze. Und ich denke, es gibt auch Dinge, zu denen die Bibel uns aufruft, den Durstigen Wasser zu geben. Also Menschen verdursten zu lassen, halte ich für biblisch problematisch. Ja? Wahrscheinlich gilt das auch fürs Verhungern lassen, aber das Verdursten kommt normalerweise vorher. Also von daher, Menschen weiter zu ernähren, auch künstlich zu ernähren, das einfach abzustellen, halte ich auch für problematisch. Ja, von daher würde ich sagen, jede Form des Eingreifens, die dazu führt, dass jemand, der ohne unsere Aktion leben könnte, nicht mehr lebt. Das kann sicher nicht gehen. Und wie gesagt, bei den lebenserhaltenden Maßnahmen sollten wir schauen, was genau ist es. Und ich würde sagen, jemand verdursten oder verhungern zu lassen, halte ich für biblisch problematischer, als wenn ich eben irgendwann ein Beatmungsgerät, eine Herz-Lungen-Maschine abstelle, wo eben auch keine realistische Hoffnung auf Besserung ist.
Du hast schon Menschen auf ihrer letzten Wegstrecke begleitet. Hast du es erlebt, dass Sterbende eine Abkürzung nehmen wollen, weil die Schmerzen einfach so groß waren? Und was würdest du jemand sagen, der einfach nicht mehr will?
Also ich habe Todeskämpfe erlebt, ich habe auch Todessehnsucht erlebt, häufiger, wo Menschen gesagt haben, ich will sterben. Und ich glaube, das ist etwas, das dürfen wir dem Herrn auch im Gebet bringen. Also gerade bei Christen, denke ich, ist es sehr legitim zu sagen, ich mag nicht mehr. Das Leben wird zur Last und wenn ich weiß, was dann kommt, ist so viel besser. Dann halte ich das sogar für richtig, Todessehnsucht zu haben. Ein gewisses Maß an Todessehnsucht tut uns allen gut, mit Paulus zu sprechen. Sterben ist mein Gewinn. Also wie gesagt, ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, aber eben das Nachhelfen, da wird es dann problematisch. Ja, das können wir nicht tun. Wir können für Menschen beten und den Herrn bitten, hol sie doch bald. Bei großen Schmerzen würde ich sagen, wir haben heute medizinisch die Möglichkeit, Schmerzen sehr zu lindern. Das hat natürlich teilweise auch die Konsequenz, dass die Schmerzmittel vielleicht den Tod schneller herbeiführen. Das ist wie eine Gratwanderung. Und ich möchte auch nochmal sagen, auch bei allem, was ich davor gesagt habe, ich maße mir hier nicht an, das letzte Wort oder die tiefe, eindeutig klare biblische Aussage dazu zu haben. Ich glaube, das ist immer wirklich auch eine ethisch ganz schwierige Fragestellung, wo ich jedem auch raten würde, such dir Rat bei verschiedenen Leuten. Wie gesagt, wir können nur biblisch reflektieren und sagen, das aktive Eingreifen, um Tod herbeizuführen, das ist offensichtlich falsch, weil Gott derjenige ist, der Leben gibt und Leben nimmt. Das macht die Bibel ganz klar. Und für uns kann dann nur die Frage sein, was heißt das dann in der Detailfrage, wenn ich nicht Leben nehme, aber den Tod noch verhindern könnte, wo habe ich jetzt noch eine Verantwortung zu helfen, dass jemand noch länger am Leben bleibt? Und das kann dann auch hier in solchen Fällen nur die Frage sein und zu sagen, hier hat jemand starke Schmerzen, also helfe ich, aber ich nehme in Kauf, dass das vielleicht auch das Leben verkürzt. Ich glaube, das ist legitim. Auch das ist eine Abwägung, schwierig. Ich wünsche da jedem ganz viel Weisheit und denke, da sind wir auch gut beraten, für solche Leute zu beten. Und wenn sie dann eine Entscheidung treffen, die vielleicht nicht ganz zu dem, was wir ethisch für richtig halten, passt, auch ganz viel Gnade und Barmherzigkeit zu haben und nicht solche Menschen nach einem schweren vielleicht Kampf, wie sie jetzt mit einem Angehörigen umgehen, noch hart zu richten, sondern dann mit ganz viel Fürsorge und Liebe und Trost ihnen auch zur Seite zu stehen.
Das gilt ja auch, wenn jemand abgetrieben hat. Auch da braucht es ganz viel Zuwendung und Gnade und Trost. Wir haben jetzt über Abtreibung gesprochen, wir haben über Sterbehilfe gesprochen und die Wahrnehmung ist, dass sich die Dinge da verschlechtern in unserem Land, dass Gesetze das Leben weniger schützen, als das zu früheren Zeiten war. Wie gehen wir als Christen mit diesen Entwicklungen um? Denn da nimmt man, also ich zumindest nehme das schon öfter wahr, dass auch Christen sehr entsetzt sind und eben dann die große Klage, alles wird immer schlimmer. Und wie gehen wir da auf eine gute Weise damit um?
Ja, erst einmal zu wissen, dass diese Welt gefallen ist und der Fürst dieser Welt, der Teufel ist, hilft uns, diese Dinge einzuordnen. Gleichzeitig hilft uns manchmal auch ein Blick in die Geschichte, zu sehen, dass auch menschenverachtendes Denken und Handeln in Wellen kommt und auch im Menschen dann wieder etwas dagegen aufbegehrt. Und das sehen wir ja auch, dass auch Länder, die Vorreiter waren in Abtreibungs- und auch Euthanasiefragen, schlimmes Wort eigentlich, also Sterbehilfefragen, dass sie teilweise auch schon wieder zurückkehren zu restriktiveren Gesetzen. Und das halte ich durchaus auch für denkbar, dass das in unserem Land so ist. Ich denke, wir als Christen sind da gefordert, uns in diesen Diskurs mit einzubringen und eben auch die menschenverachtenden Aspekte dieser Gesetzgebungen ganz klar anzusprechen und wirklich zu werben für das Leben. Also von daher, glaube ich, sind wir gut beraten, uns zu engagieren. Nicht in Panik, aber in Klarheit. Ich denke, wir sollten beten, immer wieder. Das sagt die Bibel auch für diejenigen, die Regierungsverantwortung tragen. Auch für die, die in den Gerichten sitzen und vielleicht da Grundsatzurteile fällen, dass Gott ihnen Weisheit gibt, uns gut zu regieren, gut und weise und gerecht zu richten. Das können wir immer tun. Und wie gesagt, uns in den Prozess politisch einzubringen, auch das können wir tun. Und dann aber auch zu wissen, unser Herr ist immer noch im Regiment und alles Übel, alles Böse wird eines Tages gerichtet werden und ein Ende haben. Und dann wird Leben etwas sein, was wir nicht schützen müssen, sondern was definitiv ewig wird.
Das macht Mut und gibt Hoffnung. Ich danke dir sehr, Matthias. Und das war der Pastoren-Podcast für heute. Wenn du Feedback für uns hast oder eine Frage, die wir hier mal besprechen sollten, dann schreib uns gern unsere Adresse pastoren-podcast@fegmm.de. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du magst. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.